Genau, also ich lese eine Geschichte vor, aus, als wir mit meiner damaligen Band namens Plan B in Moskau waren und wir waren eine Woche lang da und wir sollten auf einer Hochzeitsfeier spielen zwischen einer Berliner, diese Hochzeit fand statt mit einer Berliner Journalistin. Ich erzähle das nur für dich. Hallo. Achso, du hörst mir zu. Also diese Hochzeit fand statt zwischen einer, mit einer Berliner Journalistin und einem russischen Zahnarzt, einem Moskauer Zahnarzt. Und ich hatte gerade den Cliffhanger gebracht, dass es die längste Nacht meines Lebens werden würde, was 87 dann auch noch der Fall war. Und wir warteten, die Band wartete darauf, dass sie endlich weiß, wann darf sie denn nun spielen und wo und was geht da ab, weil wir wussten das alles nicht. Das war alles nicht so ganz einfach zu veranstalten in Moskau, weil es natürlich alles nur so halblegal war. Und deswegen, wir wussten nichts, Entschuldigung, über den Auftrittsort oder das Publikum, als wir uns am späten Nachmittag zum anderen Ende der Stadt aufmachten. Wir waren also auf alles gefasst, nur nicht darauf, dass uns Adolf Hitler empfangen würde. Uniform, Hakenkreuzarmbinde, so ein Wort, was mir ganz schwer über die Lippen geht. Hakenkreuzarmbinde, Stiefel, schwarzer Seitenscheitel, Popelbremse. Ah, you the band from Germany, you play metal? Gut zu wissen, wo der Kerl sich die ganzen Jahre versteckt hatte. Ich nahm mir vor, bei der nächsten Gelegenheit, falls ich eine bekommen sollte, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr glaubte, die internationalen Behörden zu informieren. Der etwa 20-Jährige, der offensichtlich am geschmacklosestes Kostümwettbewerb teilnahm und extrem gute Chancen auf die ersten 10 Plätze hatte, führte uns in die Halle, in der es passieren sollte. In den Saal, in dem sich Plan B in Moskau manifestieren würde. Direkt zur Geburtsstätte einer geografischen und politischen Grenzen sprengenden musikalischen Revolution. Kurz, er führte uns in den Hinterraum einer sozialen Begegnungsstätte. Wer schon einmal den Clubraum eines Schützenvereins oder das Versammlungszimmer einer Jugendeinrichtung gesehen hat, so. Ja, wir waren enttäuscht. Das war aber nicht das Schlimmste. Etwa ein Dutzend junger Menschen war trotz früher Stunde bereits versammelt. Gut die Hälfte von ihnen war mit Nazi-Emblemen ausgestattet. Hakenkreuze überall, rot-weiß-schwarze Armbinden, strenge Kleidung. Eine Falle, schoss es mir durch den Kopf. Einer der Jungs muss unseren Angstschweiß gerochen haben. Alles halb so wild, versicherte er. Das sei eben Punk in Moskau. Der letzte Schrei, das nächste große Ding. Das Einzige, mit dem man die Miliz ja noch richtig schön verwirren und ärgern könne. Na gut, dann also im Stechschritt zur Bühne. Auf eben jener war schon die Anlage aufgebaut. Ein selbstgebasteltes Schlagzeug, das aus allem zu bestehen schien, was man direkt vor der Tür gefunden hatte, sowie 2 oder 3 Radios, die als Gitarrenverstärker fungieren sollten. Der Begriff Soundcheck bekam eine völlig neue Dimension. Und so ersparten wir ihn uns auch. Das alles klingt hier viel undankbarer, als es gemeint ist, denn natürlich waren sowohl Technik als auch Auftrittsort in Wahrheit völlig egal. Und schließlich hatten wir nichts erwartet. Nur war eben alles noch einmal komplett anders, als wir es nicht erwartet hatten. Der Abend nahm mit netten Kennenlernen und versuchten Kommunikationsprozessen in deutscher, russischer und englischer Sprache seinen Lauf. Während sich Punks, Metal-Freaks und Hippies in der einen Ecke des Raums ausbreiteten, nahmen die gesetzteren Hochzeitsgäste, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und ihre direkten und indirekten Angehörigen in bester Hochzeitsausstattung in einer anderen Platz. Keine der schon rein optisch doch recht unterschiedlichen Generationen schien die Anwesenheit der anderen zu stören, im Gegenteil. Schnell vermischten sich alle Gäste und die mitgebrachten Flüssigkeiten machten die Runde. Ich vermutete nach einem kleinen Schluck, dass es sich bei diesen Flüssigkeiten um reinen Alkohol handelte und dass ich lieber die Finger davon lassen sollte. Beides erwies sich im Laufe des Abends als richtig. Es ist tatsächlich wahr, die trinken Alkohol. Tranken, jetzt wahrscheinlich, hoffentlich nicht mehr. Vor unserem großen Auftritt spielte eine lokale Heavy-Metal-Band, Selbstbeschreibung, die eher harmlosen Rock der Marke Bab machten und witzigerweise auch so klangen. Ihr Russisch machte in meinen Ohren kaum einen Unterschied zu Kölsch. Die Jungs waren mit Herzblut dabei und der Support aller Anwesenden inklusive der Reisegruppe aus Deutschland war ihnen sicher. Und irgendwann betraten dann auch wir endlich die Bühne. Eine kleine Erhebung inmitten der Feierstätte. Also das war so, das war ein bisschen größer als hier, so die zwei Räume zusammen. Und es war tatsächlich so, dass da war so eine kleine Bühne, also auch so auf der Höhe. Und in der einen Ecke saßen halt die ganzen Eltern und Großeltern und die waren auch alle ganz festlich angezogen mit Krawatte und so richtig ausgestattet wie zu einer Hochzeit. Und in der anderen Ecke hingen diese so als Nazis verkleideten Punkrocker. Das war echt so super absurd. Und gerade so dieser Nazi-Kram hat uns am Anfang echt total Schiss gemacht. Also wirklich Schiss gemacht. Ich meine, man versteht ja nicht mal, was die sagen. Irgendwann betraten auch endlich wir die Bühne, eine kleine Erhebung inmitten der Feierstätte. Da inzwischen nicht nur Flaschen, sondern auch jede Menge weißes Pulver von nicht weiter erläuterter Herkunft, ein Waschmittelhersteller ist noch heute meine Vermutung, die Runde gemacht hatten, war die Stimmung auf einer Ebene angekommen, die man zurückblickend je nach persönlicher Lebenseinstellung als Hoch- oder Tiefpunkt bezeichnen könne. Wir begannen, man beachte die Dramaturgie im wochenlang sorgsam vorbereiteten Set. Und das ist wirklich wahr. Wir haben vielleicht für die zu spät gekommenen, wir haben halt diese ganzen Coverversionen eingeübt, weil was sollen die da unsere Songs hören? Die kennen die ja nicht. Und wir haben gedacht, Party, da wollen alle so Tanzmusik hören. Und haben wirklich wochenlang geprobt, weil wir nicht wirklich gut waren in sowas. Also wir waren halt nicht so eine Band, der man mal eben so einen Zettel hinlegt und sagt, hey, spielt mal das. Und die so, hey, okay, in A-Moll, okay, und dann Fis-Dur, super. Sondern wir waren eher so, welcher Bund? Dritter? Okay. Deswegen hat uns das echt eine Menge Energie gekostet, diese Coverversion einzuüben. Und wir begannen, man beachtet ja mal Dramaturgie, mit Thin Lizzy's Boys Are Back in Town. Ja? Die Metaebene. Und nach etwa 2,5 Sekunden hatte uns der Saal im Griff. Neben mir kniete ein junger Punkrocker auf dem Boden und hörte nicht auf, an meiner Gitarre zu lecken. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht stimmen würde. Die waren so breit, die haben wirklich so weißes Pulver gehabt und ich weiß bis heute nicht, was das war, aber es war nicht gesund und die waren echt total drüber. Das Schlagzeug war derart im Raum verteilt worden, dass unser Drummer höchste Mühe hatte, etwas Trommelartiges aufzutreiben und irgendjemand, der später einmal Tontechniker werden wollte, kurbelte konstant an allen Verstärkern rum. Es war das reinste Chaos, eine freundliche Saalschlacht, Anarchie. Und es war großartig. Es dauerte ein paar Minuten, bis die unsicheren Blicke, die wir uns als Band gegenseitig zuwarfen, zu breiten und ungläubigen Grinsen wurden. Doch nachdem es passiert war, tauchten wir ein in die russische Art zu feiern. Wir schafften etwa 2-3 Stücke und auch davon jeweils nur das erste Drittel. Dann stand die Miliz im Raum. Es entbehrt einer gewissen Komik nicht, wenn man in einem Moskauer Hinterzimmer zwischen einem Haufen komplett breiter Russen steht und zwei abartig dekorierte Polizisten in Diskussion mit einem Hitler-Doppelgänger beobachtet und sich damit nicht an ein Set eines Detlef Book-Films erinnert fühlt. Unsere Delegation vom Save European Home, das ist eine kleine Hommage an Clash, die mal einen Song gemacht haben über Jamaika, weil da waren sie, das fanden sie immer toll, weil Reggae-Musik und so, und dann wollten sie da immer mal hin, so als junge Londoner Punkband. Ich schweife jetzt mal ein bisschen ab. Und dann sind sie tatsächlich mal nach Jamaika geflogen, um da ein paar Aufnahmen zu machen und sind da so oft mit einer Knarre bedroht worden oder mit einem Messer, dass sie zurückgeflogen sind und geschrieben haben, Save European Home. Über ihr. Unsere Delegation vom Save European Home sorgte sich erneut zutiefst. Vermittelnd wollten wir mittels Lichterketten und pazifistischer Spontandemos eingreifen, doch unser Gastgeber beruhigte uns. Also die Miliz steht im Raum, ja, diese zwei Kerle. Das Prozedere sei lange geprobt und laufe wie folgt ab. Einer der Gäste werde sich verhaften lassen, die Nacht im Gefängnis verbringen und sich am nächsten Tag wieder auf freiem Fuß befinden. Es ginge nur noch darum, wer mitgehen müsse. Adolf war schon wohl beim letzten Mal dran, also fiel die Wahl auf jemand anderes. Total locker. Die Miliz, die waren echt so hoch dekoriert. Also wirklich so diese ganzen Dinger da und Gebamsel und weiß ich nicht und so Mütze und so. Und die standen da mitten im Raum und dann wurde halt diskutiert, wer jetzt mitgeht. Einen müssen die verhaften, weil ansonsten lohnt sich der ganze Kram nicht. Nach Abzug der Miliz, nebst auserkorenem Märtyrer, konnte die Party also wie gehabt weitergehen, als wäre nichts passiert. Wieder was gelernt. Ich hatte bisher unerwähnt gelassen, dass wir eine Videokamera eines dieser damals extrem professionell aussehenden, da sehr groß daherkommenden VHS-Geräte dabei hatten und jede noch so unglaubliche Begebenheit unseres Trips dokumentierten. Es war halt echt so ein Kasten, den man so noch auf die Schulter gepackt hat, aber waren nur VHS-Kassetten drin. Erstaunlicherweise ließ sich die Miliz davon überhaupt nicht beeindrucken und untersagte das Filmen auch nicht. Umso besser, dachten wir. Das nächste Plan-B-Video war quasi im Kasten. Wir würden als Helden in die deutsche Rockgeschichte eingehen. Who the fuck waren eigentlich die Scorpions? Gegen Mitternacht stellte sich langsam die Frage nach den Transportmitteln für die Heimreise, denn das Hotel lag am direkt entgegengesetzten Stadtrand. Taxis waren in Moskau vorhanden, solange man sie rechtzeitig bestellte, also ein paar Stunden vor der Abfahrt. Und so trafen irgendwann zwischen 2 und 3 Uhr nachts mehrere Wagen ein, die uns zurückbringen sollten. Alles problemlos. Die Passagiere jedoch in die Wagen zu bekommen, erwies sich als größere Herausforderung. Verabschiedungszeremonien wurden durch vermutete Alkoholvergiftungen nicht kürzer und der Adressenaustausch mit neu gefundenen Freunden, merkwürdigerweise kann ich mich übrigens überhaupt nicht an anwesende Frauen erinnern, nahm durch verschiedene Arten zu schreiben durchaus sensible Züge an. Zudem war ich, was mir erst bei der bevorstehenden Abfahrt störend auffiel, als einzige Person halbwegs nüchtern, was dazu führte, dass ich mich plötzlich in der Rolle des Reiseleiters wiederfand. Spaß machte das nicht. Personen, die ich eben noch mit viel Geduld, gutem Zureden und dem ein oder anderen Tritt auf die Rückbank eines Laders verfrachtet hatte, standen plötzlich wieder in der Eingangstür unseres Partykellers, um sich ein 7. Mal zu verabschieden. Ich war genervt, schlecht gelaunt, müde und, ich erwähnte es schon, ziemlich nüchtern. Ganz schlechte Kombination. Nach etwa einer Stunde war es aber jedoch geschafft. Das Aber steht da gar nicht. Ich habe gedacht, das fehlt da, aber da steht jedoch. Nach einer Stunde war es jedoch geschafft. Alle Russen und alle Deutschen hatten einen Wagen gefunden. Alle. Außer ich. Ich war die ganze Zeit der festen Überzeugung, dass sich noch mehrere Personen im Raum befanden. Falsch. Ich war ebenso sicher, dass in wenigen Minuten ein weiteres Taxi eintreffen würde. Falsch. Ich stand um ca. 4 Uhr morgens völlig allein vor der von irgendjemandem verschlossenen Tür der Motto-Party Zonenrandgebiet in Moskau. Es schneite. Ich fror. Ich sah aus wie ein steinreicher Tourist und fühlte mich wie Oliver Twist, nur ohne Weihnachten. Und ich verspürte etwas. Etwas, das sich im Laufe der nächsten Stunden als Angst entpuppen sollte. Kurz zog ich in Erwägung, mir ein Schild mit der Aufschrift »Bitte überfallen Sie mich« zu basteln, um den bevorstehenden Prozess zu beschleunigen, entschied mich dann aber doch für einen Fußweg in Richtung links lang. Links lang kam irgendwann eine Art Schnellstraße. Keine Autobahn, aber eine größere Straße. Keine Autos weit und breit, aber immerhin schwache Beleuchtung durch vereinzelte Laternen. Ich bewunderte die Buchstabenkunst auf den richtungsweisenden Schildern und überlegte, sollte ich lieber in Richtung Gzhabedzik oder nach Jutzgwil laufen? Keine leichte Entscheidung um diese Uhrzeit. In der Jackentasche umklammerte meine Hand meine letzte Hoffnung, den Zettel mit der kyrillisch geschriebenen Adresse unseres Hotels. Möglichen Raubmördern würde ich diesen Zettel vorweisen mit der Bitte, die Überbleibsel meines Körpers dort abzuliefern. Keine Ahnung, wie lange ich versuchte, mich an die genauen Inhalte des Donald Ducks Pfadfinder-Tricks Taschenbuch aus meiner Kindheit zu erinnern, aber ich weiß, dass ich mich inzwischen wirklich, wirklich um mich sorgte. Es gab kein Handy, ich sprach kein Wort Russisch, ich konnte nicht einmal die verdammten Schilder lesen. Und hatte ich erwähnt, dass ich fror? Da. 2 Scheinwerfer am anderen Ende der Straße. Ein Bus. Da ich mittlerweile ohnehin davon ausging, dass ich mich in einem Film befand, agierte ich entsprechend. Ich stellte mich mitten auf die Fahrbahn, tat so, als wäre ich ein Fluglotse und ging davon aus, dass selbst Russen keine frierenden Touristen überfahren. Der Bus, der vor mir hielt, war bis auf den Fahrer völlig leer. Er öffnete die Tür und ich zeigte ihm meine Fahrkarte, die Adresse des Hotels. Wortlos wies er mir den Platz direkt hinter ihm zu und fuhr los. Die Wärme sowie die Anwesenheit einer anderen Person ließen mich etwas entspannen, selbst wenn meine Versuche, mit dem Fahrer zu sprechen, sowohl erfolglos als auch unbeantwortet blieben. Alle paar hundert Meter hielt der Bus nun an, um einen, manchmal zwei ausnahmslos männliche Fahrgäste aufzunehmen. Diese warfen mir beim Einsteigen einen kurzen, vielleicht sogar verwunderten Blick zu und setzten sich hin. Zwar füllte sich der Wagen immer weiter, doch blieb es in den Sitzreihen völlig stumm. Keine Gespräche, kein Lachen, nur selten und sehr leise eine Begrüßung. Also doch ein Film. Deutsch-russische Koproduktion vermutlich, Kategorie Drama. 6 Anspruchspunkte, kein einziger bei Unterhaltung und Erotik. Inzwischen war der Bus fast voll besetzt und mir war aufgefallen, dass wir mehr oder weniger im Kreis fuhren. Nun aber änderte sich die Fahrtrichtung und wir hielten auch nicht mehr an, bis wir an einem großen Fabriktor angekommen waren, das wir passierten. Jetzt war mir alles klar. Der Bus hatte Arbeiter eingesammelt, die er nun in der Hölle der Zwangsmaloche ablieferte. Und ich war der Neue. Wie viel würde der Fahrer wohl für mich bekommen? Eine Kiste Wodka? 30 Glasperlen? Als ich die Arbeiter im Hof der Fabrik, Waffen garantiert, zum Aussteigen von ihren Sitzen erhoben, begab ich mich wie selbstverständlich ebenfalls zum Ausgang. Ich grinse darüber heute beim Schreiben dieser Zeilen, aber ich hatte damals wirklich Angst. Ich war sicher, dass ich mich auf dem Weg in ein Arbeitslager befand. Niemand konnte wissen, wo ich war, niemand würde mich finden und ich hatte nicht einmal eine Nagelfeile dabei, um die Gitterstäbe nach 8 Jahren mühevoller Nachtaktivitäten endlich durchbrochen zu haben. Kurz vor dem Ausstieg hielt mich der Busfahrer am Ärmel fest. Ich sollte mich wieder hinsetzen. Klar, erst zur Registrierung vermutlich. Stattdessen setzte er seine Fahrt wieder fort. Später ziehe ich mich noch aus. Ja, ich wollte gerade sagen, ist für euch jetzt gar nicht so spannend. Ist wahrscheinlich für niemanden wirklich spannend. Macht nichts. Wir sind hier so ein ganz lockerer Haufen. Stattdessen setzte er seine Fahrt wieder fort. Weg vom Hof der Hölle hindurch durch das Tor des Terrors zurück auf die Straße. Und er fuhr und er fuhr und er fuhr. Wortlos. Langsam begann die Umgebung städtische Formen anzunehmen. Wir bewegten uns ganz offensichtlich in Richtung Zentrum. Der Bus, besetzt mit dem Fahrer und einem völlig übermüdeten Jungen aus Deutschland-West, hielt nach einer weiteren halben Stunde vor einem großen Hotel. Die Türen öffneten sich und der Fahrer deutete an, dass ich mit ihm steigen solle. Er führte mich zu einem Taxistand und begann einen Plausch mit einem der wartenden Fahrer. Kein hämisches Lachen war zu hören, nur ein sachliches Gespräch, vielleicht der ein oder andere Satz zum Wetter. Wie spät war es? 6 Uhr? Es war noch immer dunkel, doch ich konnte den nahenden Morgen schon riechen. In endloser Dankbarkeit und begleitet von gefühlten 3000 Spasiba meinerseits schüttelte ich dem gelassenen, abwinkenden Mann die Hände. Die Hilfsbereitschaft dieses Busfahrers, sein unaufgeregtes und zielstrebiges Vorgehen, beschämte mich. Hatte ich in meinem Leben schon mal 1-2 Stunden meiner Zeit einem verlorenen Fremdsprachler gewidmet? Hatte ich überhaupt schon mal jemandem mit so viel Aufwand geholfen? Nee. Erleichtert stieg ich in das Taxi, zeigte meinen Zettel vor und ließ mich in unser Hotel fahren. Also der hat mich ins Zentrum irgendwo hingefahren, in die Stadt, vor irgendein Riesenhotel, wo er wusste, da stehen Taxis, weil er halt, weiß jetzt nicht, woran er das erkannt hat, aber er hat halt gemerkt, dass ich nicht zu den Arbeitern gehöre und hat halt nur diesen Zettel gesehen und hatte wahrscheinlich, das war ihm dann doch zu viel, mich da rauszufahren mit dem Bus, aber er hat mich mitten in die Stadt gefahren und da abgesetzt und zum Taxifahrer übergeben. Erleichtert stieg ich in das Taxi, zeigte meinen Zettel vor und ließ mich in unser Hotel fahren. Mein neuer Fahrer erwies sich als sehr viel gesprächiger als der vorhergehende und er freute sich außerdem so sehr darüber, dass ich aus Deutschland kam, dass er mir auf seinem zwischen den Vordersitzen eingeklemmten Kofferradio mit Kassettenspieler in vollster Lautstärke Modern Talking vorplärrte. Die waren so dermaßen big in Russland, unfassbar. Ja, die müssen da unglaublich viel Geld verdient haben. Nicht nur seine Lieblingsband, sondern schließlich auch aus Deutschland. Lächelnd sang ich mit ihm. Ist ja nicht so schwer bei denen. Auch wenn ich überhaupt nichts dazu beigetragen hatte, mein pures Überleben machte mich zum Helden. Fand ich wenigstens. Man hatte mich bestimmt schon gesucht. Meinen Eltern, der Polizei, der deutschen Botschaft sowie der Bundeswehr konnte Entwarnung gegeben werden. Ich war sicher, dass mich der Rest unserer Reisegruppe unter Tränen und sichtlich erleichtert auf der komplett von uns belegten Hoteletage empfangen würde. Die Tränen waren sicherlich tatsächlich vorhanden, als ich die Etage erreichte, denn die Bande konnte sich vor Lachen kaum noch halten. Hatten sie doch gerade die weiß ich wievielte Runde Hotelbowling begonnen, bei der es darum ging, durch gezielten Wurf des schweren Hotelschlüsselbundes quer über den Flur die dafür aufgestellten leeren Flaschen zu treffen. Das darauf folgende Geräusch war offenbar laut genug, um selbst die völlig zugesoffenen Gehörgänge der deutschen Touristen zu belustigen. Dass ich in den vergangenen Stunden nicht vor Ort gewesen war, hatte niemand bemerkt. Und meine selbstmitleidige Geschichte wollte auch keiner hören. Hier war nämlich gerade Spaß angesagt und ob ich nicht auch mal werfen will. Freunde fürs Leben. Immer gut, wenn man sich auf jemanden verlassen kann. Ich war nur etwa für 3 Jahre lang beleidigt, danach sprach ich dann auch wieder mit meinen Bandkollegen. Nach, wenn überhaupt, nur wenig Schlaf, begannen wir ein paar Stunden später die Abreise und es war wohl niemand so froh, wieder nach Hause zu fliegen wie ich. Beim Check-in in Moskau überraschte die kontrollierende Polizei mit dem zielsicheren Aussortieren aller Videokassetten. Das klirrende Geräusch aus der Reisetasche unseres Bassisten kam von den zerborstenen Wodkaflaschen, deren Inhalt sich damit über seine gesamten Klamotten ergoss. Und während des Rückflugs kündigte die Stewardess nach einigen vergeblichen Bemühungen, die immer noch sehr verstrahlte Reisegruppe zu etwas Anstand zu bewegen, ihren Job fristlos. Ich besitze kein einziges Foto von diesem Trip und für die einbehaltenen Videokassetten würde ich viel Geld bezahlen. Und ich würde diese Geschichte nicht glauben, wenn ich sie nicht selbst erlebt hätte. Es ist so ein toller Gedanke, dass irgendwo in Russland diese Kassetten liegen, diese Videokassetten. Das wäre echt so fantastisch. Ich weiß nicht, ob die sowas löschen oder... Mal auf YouTube gucken.